Ja, herzlich willkommen zu unserem vorweihnachtlichen Podcast. Heute mal wieder zu dritt. Ich begrüße ganz recht herzlich meine geschätzten Freunde und Blogpartner Roberto Della Puente. Hallo Roberto.
Hi, grüß euch.
Und seit langem auch mal wieder dabei, freue ich mich auch sehr drüber, der gute Jens Berger. Hallo Jens.
Ja, hallo ihr beiden.
Grüß euch. Wie geht's euch? Seid ihr in Vorweihnachtsstimmung?
Absolut. Absolut. Ich habe hier überall Lichterketten hängen und Kerzen brennen und...
Das glaube ich dir sogar.
Ja, habe heute auch schon meinen Weihnachtskalender aufgemacht.
Oh, was war denn drin?
Ja. Was zu essen?
Naja, also ich habe ja im September schon Lebkuchen gegessen. Das heißt, ich esse jetzt schon Ostereier. Ich bin schon in der Osterstimmung.
Ja, du bist ja schon wieder...
Du bist ja auch ein Hipster. Du bist immer deiner Zeit voraus.
Richtig, richtig. Ich muss jetzt auch bald dran denken, die Martinsgans zu besorgen.
Ja, gut, okay. Also wir haben jedenfalls hier einen kleinen Weihnachtsbaum, so einen künstlichen. Den haben wir letztes Jahr schon benutzt.
Und was würde Greta dazu sagen?
Weiß ich nicht, aber dafür musste kein Baum sterben. So kann man das doch auch
sehen. Wollte ich gerade sagen, ich würde sagen, nachhaltig.
Naja. Und auch so eine schöne Lichterkette und oben ist so ein Stern drauf. Dummerweise ist der allerdings so ein ganz kleines bisschen schief, weil der Baum nicht jetzt so extrem stabil ist wie ein echter Baum. Und dadurch neigt er sich so ein bisschen nach hinten. Aber das wirkt ganz entspannt eigentlich. Naja, ist auch egal. Okay, unser Thema heute soll sein... Ja, Klima und Religiosität, allerdings nicht als zwei Themen, sondern zusammengefasst. Das war deine Idee, Roberto. Richtig?
Nein. Ich habe das nur beobachtet. Meine Idee ist das nicht. Die Idee hatten andere.
Nein, offenbar. Die Idee, darüber heute zu sprechen, du Nase.
Das ja.
Vorher allerdings, in Anbetracht der aktuellen Ereignisse, haben wir jetzt eben im Vorgespräch beschlossen, dass wir noch so einen ganz kleinen SPD-Block einschieben. Und in dem Zusammenhang hatte Roberto, du hattest gar keinen Bock drauf eigentlich, weil du meintest, Leichenfledderei sei nicht so deins.
Nein, das war nur zynisch gemeint.
Ja, aber siehst du denn die SPD jetzt so am Boden?
ja, also ich möchte mal fragen, oder vielleicht liegt es an mir. Habt ihr das Gefühl, wir sind ja Thema Klimawandel, habt ihr das Gefühl, dass es in der SPD einen Klimawandel gibt? So richtig?
Naja, er kommt von der Basis her, kommt er schon.
Ja.
Ich habe mir auch auf dem Parteitag da die Reden angeschaut von den beiden neuen Vorsitzenden und auch vom kleinen Kevin, hat mir ganz gut gefallen. Ist natürlich jetzt bloß die Frage, ihr wisst ja selber, die kompletten Führungsgremien sind voll mit den alten Betonköpfen.
Na, nicht ganz, nicht ganz, ne? Heil ist weg, glaube ich, ne?
Ja, aber die anderen sind auch Betonköpfe.
Ja, okay, aber es sind ja nun, ich glaube, wie heißt er denn noch? Heiko Maas, der hat es, glaube ich, erst im zweiten Wahlgang geschafft. Aber es stimmt natürlich schon, die alten Köpfe sind schon noch da. Aber die Reden von...
Ich glaube aber nicht, dass sie sich so schnell die Butter da vom Brot nehmen lassen. Also was wir jetzt, denke ich mal, jetzt im nächsten Jahr erleben werden, wird auch so eine Schmutzkampagne sein gegen die neuen Vorsitzenden. Zumal ja die Betonköpfe die Medien auf ihrer Seite haben. Also ein leiser Anflug von Optimismus könnte man da schon haben, aber es ist halt reiner Zweckoptimismus. Ob das realistisch ist, ich glaube selber nicht.
Also was ich auf jeden Fall bemerkenswert fand, war, dass sie jetzt tatsächlich die Themen zumindest wieder auf den Tisch gepackt haben, die wir ja eigentlich schon fast abgeschrieben hatten. Ich meine, Vermögenssteuer war nun wirklich unter der alten Riege in der SPD überhaupt kein Thema und zumindest steht es jetzt wieder auf dem Papier. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass in dem Moment, wo man jetzt immer noch in der Koalition ist, kann man natürlich alles Mögliche erzählen, wenn der Tag lang ist. Und wenn die CDU dann das nicht mitmacht, dann ist es natürlich relativ schnell wieder Makulatur. Aber was mir, oder andersrum, ganz zu Anfang hatte ich eigentlich das Gefühl, also nach der Wahl, nachdem die beiden bestätigt worden sind, Esken und Walter Borjans, hatte ich so das Gefühl, ah, super, jetzt rudern sie schon gleich wieder zurück und Kevin allein zu Hause sagt auch, na ja, jetzt die GroKo gleich hinschmeißen, das geht ja auch nicht, wir müssen ja erstmal sprechen und so. Da habe ich zuerst gedacht, so, oh scheiße, das ist letztlich, knicken sie jetzt sofort wieder ein. Das sehe ich inzwischen aber schon ein bisschen anders, denn wenn dann das mal zu Ende denkt, was mir zugegebenermaßen schwerfällt, aber könnte man das natürlich taktisch auch als sehr geschickt einordnen.
Ah, genau, ja. Das habe ich dir im letzten Podcast gesagt.
Was?
Ja.
Punkt 1, Robert, Punkt 1, Roberto hat recht. Punkt 2.
Roberto, ich rede hier die ganze Zeit.
Punkt 2,
ja,
ich
eben,
weiß
ich
nicht, wo du
schweige,
deine Informationen herbekommst. Du musst mal Primär- und Sekundärquellen unterscheiden. Weder Walter Borjans noch Esken haben je gesagt, dass ihr Ziel ist, die Große Koalition zu beenden. Und selbst der kleine Kevin hat das seit über einem Jahr nicht mehr gesagt.
Ja, aber das sind mir jetzt
Ja, ist
rhetorische
so. Das sind
Spitzfindigkeiten.
keine rhetorischen Spitzfindigkeiten. Du trittst
Natürlich.
doch auch, nein, du trittst doch, wenn du schreibst, auch immer gegen Manipulationen und so weiter auf. Da machst du dich immer stark. Und jetzt bist du selber ein Opfer einer Manipulation geworden. Ich stehe auch mal dazu.
Also ich würde dir ja so wahnsinnig gerne recht geben, aber ich sehe es tatsächlich nicht so. Also es ist natürlich richtig, dass Sie jetzt nicht explizit gesagt haben, wenn ihr uns wählt, gehen wir raus aus der GroKo.
Die haben es sogar ganz explizit haben sie gesagt, dass sie es nicht machen, aber ist egal.
Naja, wie auch immer. Jedenfalls, gut, das hat ja Roberto in unserem letzten Podcast eh schon gesagt. Es ist natürlich insofern taktisch klug, als dass, wenn Sie jetzt sagen, okay, Vermögensteuer, Mindestlohn und noch ein paar andere Sachen, und die CDU sagt, erwartungsgemäß, nix, da bewegen wir uns nicht und Verträge werden sowieso nicht nachverhandelt. In Sachen Verträge haben wir auch darüber haben wir auch beim letzten Podcast gesprochen, will ich jetzt mal nicht ausweiten. Dann kann natürlich die SPD sagen, ja, okay, gut, wir haben es versucht, aber ihr bewegt euch ja gar nicht und dann gehen wir jetzt eben raus. Und dann können sie mit relativ breiter Brust tatsächlich, also für SPD-Verhältnisse, relativ breiter Brust, tatsächlich in, was auch immer, eine Minderheitsregierung oder einen neuen Wahlkampf einsteigen. Also taktisch finde ich es nicht ungeschickt. Aber Jens, du hast wahrscheinlich recht. Also die alten Betonköpfe werden letztlich sowieso wahrscheinlich die Fäden in der Hand haben. Dass Kevin und seine beiden Mitstreiter da jetzt irgendwie wahnsinnig was bewegen werden.
Ja, waren noch so ein paar Punkte, die mich da sehr positiv überrascht haben. Gerade bei der Rede von Walter Borjans, der sich da ja auch explizit gegen die Aufrüstungspolitik stark gemacht hat,
Ja.
gegen diese 2%-Klausel. Und das sind ja Sachen, da kann die SPD natürlich auch in der Großen Koalition da Schlimmeres verhindern. Und wenn sie das auch noch dann ja PR-technisch ganz gut verkaufen, denke ich mal, dass das schon eine Chance sein wird, auch mal wieder aus diesem Umfragenteil herauszukommen.
Also ich glaube tatsächlich, dass sich bis 2021 kaum was bewegen wird. Aber ich finde es trotzdem interessant. Die SPD, auch die Betonköpfe übrigens, die verkaufen sich über die sozialen Netzwerke als die Erneuerer, als die Partei, die jetzt neu erwacht. Es ist echt Grude, was da abgeht. Heiko Maas, der in die Hocke geht mit irgendeiner Jungsozialdemokratin, die jetzt wohl relativ bekannt ist, weil sie den Neuanfang der SPD, ja, bei Twitter lautstark unterstützt, aber mit lauter Unfug eigentlich, mit Bierflasche haltend und in die Hocke gehend. Und wie war das? Hocke für den Neuanfang oder irgend so ein Quatsch. Ich habe da neulich ein Bild gepostet. Tom weiß das vielleicht oder hat das gesehen. Ich glaube, und da spannen wir den Bogen zu unserem anderen Thema. Ich glaube, auch innerhalb der SPD gibt es eine gewisse Religiosität.
Ja, ganz kurz noch. Also das ist natürlich nichts Neues. Also ich meine, das haben wir ja schon
Nö, das nicht.
seit den ersten Wahlpleiten erlebt. Dass also Steinmeier, erinnere ich mich, der ist jetzt Bundespräsident. Zwischendurch war da noch irgendwas anderes. Ich glaube, der ist direkt nach der Wahlpleite ist er, glaube ich, irgendwie Vorsitzender geworden oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Also dass die Loser, statt ihren Hut zu nehmen, fröhlich auf ihren Stühlen kleben bleiben, das ist nichts Neues bei der SPD. Aber es ist natürlich nach wie vor erschreckend, keine Frage.
Nein, und dass sie jetzt Opportunisten natürlich jetzt da auf den fahrenden Zug draufspringen. Und vor allen Dingen das Thema Vereinnahmen, das ist ja ganz wichtig für sie, dass sie jetzt den alten Mist als, ja, als was Neues verkaufen wollen. Das ist vollkommen klar. Und gut, wie gesagt, die Medien werden sie unterstützen und es wird unglaublich schwer für diejenigen in der SPD, denen wirklich an einem Wechsel gelegen ist, den dann auch durchzubekommen. Also das ist.
Na, im
Da,
Moment, ja.
Das wird, denke ich, also das wird eine ganz heiße Kiste, also.
Ja, im Moment sind die Medien ja eigentlich der viel schlimmere Feind als die eigenen Genossen. Also
Ja.
die Mainstream-Medien haben ja also vom ersten Moment an von dem Ende und der Zerstörung der SPD gesprochen und so weiter. Und das ist klar, das wird sich fortsetzen. Also das wird bis auf Weiteres nicht aufhören. Und wenn man sich dann die ein oder andere Talkshow angeguckt hat, wo es dann irgendwie um die SPD ging, da war es ja auch so. Ach Gott, also es ist letztlich die SPD könnte unter Umständen ein ganz kleines bisschen nach links rücken und schon ist die ganze Demokratie, das Abendland und wahrscheinlich das Sonnensystem in Gefahr.
Ganz gruselig, auch beim kleinen Kevin. Eigentlich mag ich den ja nicht, aber da kriege ich schon fast so eine Vatergefühle, weißt du, wenn der so von den bösen Journalisten niedergemacht wird. Also das, zumal es nicht gerechtfertigt ist in diesen Punkten. Man könnte ihn fertig machen aus anderen, wegen anderer Dinge, Aber was da momentan für eine Kampagne gefahren wird, also
Ich glaube, man verlangt auch ein bisschen
gruselig.
Zu viel von ihm. Also wenn man könnte ihn fertig machen. Ich muss sagen, ich habe jetzt nie so große Antipathie gehegt ihm gegenüber.
Er hat sich natürlich gerne hochschreiben lassen, das ist schon klar. Und jetzt muss er damit leben.
Ja. Er will ja mal SPD-Vorsitzender werden, nehme ich an.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Also politisch, klar, gibt es eine Menge Dinge, für die man ihn kritisieren könnte. Allein die Tatsache, dass zum Beispiel der neue Ost-West-Konflikt von ihm zumindest in meiner Wahrnehmung noch überhaupt gar nicht thematisiert wurde, finde ich, ist eigentlich, spricht komplett gegen die Tradition der alten, guten Nöli Brandt-SPD. Aber ehrlich gesagt, davon abgesehen, finde ich ihn durchaus sympathisch. Und ich habe ihn vor kurzem gesehen, da saß er bei Maischberger und die hat ihn interviewt. Ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr euch das nicht, also ich verlinke das auch nochmal, weil da hat er die Maischberger so grandios auseinandergenommen. Das war eine Freude zuzugucken. Ich habe es mir zweimal angeguckt, wirklich. Also ganz großes Kino. Ich kann es euch nur empfehlen und ich finde sowieso, dass er sich in diesem ganzen Medienspektakel ziemlich gut verkauft. Also er ist rhetorisch wirklich stark, er ist schlagfertig, er ist insgesamt wirklich gut aufgestellt, lässt sich da...
Ich finde ihn auch cool.
Ja, lässt sich da die Butter auch nicht vom Brot nehmen und hat auch keinen Respekt vor vermeintlich großen Politikern.
Aber er ist die personifizierte SPD, also er ist ein Opportunist, meiner Meinung nach, bis zum geht nicht mehr. Und er ist nicht glaubwürdig, für mich nicht.
Ja, aber das ist das, was ich sage. Man verlangt halt auch zu viel.
Ja, man verlangt, dass
er... Er ist kein Willy Brandt. Und Willy Brandt, den hätte man auch kritisieren können für Dinge. Also,
naja, ist es zu viel verlangt, dass die Leute auch dafür einstehen, für die Positionen, die sie vertreten, die sie zumindest in ihren Reden vertreten, finde ich eigentlich nicht.
Ja, da musst du jetzt schon konkreter werden. Das ist mir jetzt zu vage.
Wird jetzt auch vom Thema ab. Lass uns
eben, deswegen lassen wir das.
Ja. Naja, abschließend, also er laviert schon ganz schön manchmal. Aber er macht es wirklich auf eine rhetorisch ansprechende Art und Weise. Das ist so meine sozusagen ganz unpolitische persönliche Meinung.
Wer laviert nicht? Ich laviere auch in Texten. Jens macht das auch und du auch. Das ist ganz normal. Ja. Du hast nie einen roten Faden, der durchgeht.
Du lavierst doch nicht, Roberto.
Hör doch auf.
Du lavierst doch nicht.
Natürlich.
Jens, Roberto laviert doch nicht, oder?
Für mich bricht gerade eben eine Welt zusammen.
Ja.
Hört auf.
Leck mich. Ich finde ja Selbstkritik gut, aber jetzt stell mal deinen Scheffel nicht unter das Licht, oder wie das heißt. Naja, egal. Okay, dafür kannst du jetzt den Einstieg machen, denn jetzt steigen wir dann endgültig in das Thema Klima und Religion oder Religiosität ein. Und ja, Roberto, ich erteile dir jetzt einfach mal...
Och, das mache ich nicht gern, aber gut, dann
fangen wir an. Das ist mir so scheißegal. Los.
Ja, das dachte ich mir. Naja, fangen wir mal so. Habt ihr denn heute schon für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel ein autogenes Training abgehalten? Nein?
Nein.
Nein. Das ist,
Jens hält es wahrscheinlich gerade ab, deswegen kann er nicht antworten. Oder
ja,
so.
Das kann sein. Richtig.
Ja, das war ein Scheißeinstieg. Hätte ich dir bloß...
Ich weiß, das ist nicht meine...
Tom, übernimm du mal, sonst wird das nicht.
That's not my business.
Na gut, also was ja tatsächlich auffällig ist im Laufe der letzten Monate, des letzten halben Jahres, würde ich mal sagen, ist, dass das Thema Klimawandel tatsächlich, ja, das stimmt schon, gewissermaßen religiöse Züge angenommen hat und so ein kategorischer Absolutismus entstanden ist, der wirklich differenzierte Meinungen eigentlich gar nicht mehr zulässt. Ne? Also viel mehr schwarz-weiß als Klimaleugner, nenne ich sie mal, oder Klimabefürworter, das ist ja sowieso, da geht es ja schon los bei den Begrifflichkeiten. Also das ist schon schwierig. Ne?
Lass uns doch gleich vorab mal klären. Alle drei, die wir hier sind, werden wohl kaum den Klimawandel leugnen oder für irgendeine Geschichte halten, die erfunden wurde. Wir sind uns schon sicher, dass das etwas ist, was auch menschengemacht ist. Und also nehme ich jetzt an, ich spreche jetzt einfach mal für euch, dass wir das vorab schon mal gleich klären, weil nicht, dass es hier heißt, wir reden unter Umständen, der eine ist dafür, der andere dagegen, das ist ja nicht das Thema. Aber innerhalb dieses komplexes Klimawandel, und zwar bei denen, die es glauben, da sind wir schon beim Punkt, glauben. Ja, also ich habe wirklich den Eindruck, es ist ein Glaubensbekenntnis geworden.
Das war jetzt auch wieder ein schlechter Einstieg.
Das war gar kein Einstieg, das war ein Weitermachen.
Das war ein schlechtes Weitermachen. Die Frage ist ja jetzt weniger, ob man, wie man jetzt hier irgendwelche physikalischen Messwerte interpretiert. Darum geht es ja nicht, jetzt, sondern es geht darum, denke ich, finde ich zumindest, wie man jetzt als Individuum oder als Gesellschaft darauf reagiert, ob man beispielsweise glaubt, dass durch Verzicht man irgendetwas an diesem globalen Phänomen ändern kann, in einem ja, in einem relevanten Maß und ja, wie man halt gegensteuert. Und da sehe ich mir unsere Gesellschaft momentan auf einem ja, ziemlich schrägen Pfad, muss ich sagen.
Ich wollte erstmal nochmal an Roberto anknüpfen. Also ich glaube tatsächlich, tatsächlich auch an den menschengemachten oder menschenbeeinflussten Klimawandel. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass es schon immer Klimawandel gab und dass es den früher auch ohne menschliche Einwirkung gab. Aber dass natürlich die menschliche Einwirkung ganz, ganz spürbare, messbare Folgen hat. Das würde ich jetzt auf keinen Fall, dem würde ich auf keinen Fall widersprechen wollen. Roberto, du hast das am Anfang ja schon gesagt und ich schätze mal, du Jens auch nicht. Das einfach nur, damit jetzt draußen niemand auf die Idee kommt, ah, die glauben gar nicht und ding, ding, ding und so weiter. Also diese Prämisse, glaube ich, auf die können wir uns alle drei mal einigen, oder?
Ja,
Genau.
ich glaube auch an die Schwerkraft, ja.
Ja, zum Beispiel,
Ja.
ja gut, okay. Und dass die Erde eine Kugel ist, aber da wird es dann auch schon wieder schwierig, je nachdem, mit wem du sprichst.
Das CO2 hat, glaube ich, in den letzten Monaten so eine ganz komische Rolle eingenommen. CO2 als Begriff, das ist so ein moralischer Indikator geworden. Alles wird nach CO2 vermessen. Und ja, alles muss relativ CO2 günstig oder neutral am besten sein. Ich finde, wenn es um die um die Zukunftsperspektive der Menschheit geht, der Gesellschaft geht, da ist, finde ich, immer Klimaneutralität ein ganz tollen Begriff. Man will CO2-neutral Mobilität sicherstellen. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Das wird es nie geben. Ja? Und ich erinnere mich an einen Kommentar, den ich diesbezüglich irgendwo geschrieben habe. Da hat mir einer geantwortet, doch, das wird es geben, weil es das geben muss. Das sind so Glaubensbekenntnisse, die haben schon was Biblisches oder was Pastorales.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist eben auch so diese Herangehensweise, und das ist wirklich gutes Marketing, das kann man nicht anders sagen. Die Herangehensweise, dass in den letzten Monaten das Thema Klimawandel sich wirklich so ziemlich vor alle anderen Themen geschoben hat oder vor alle anderen Themen geschoben wurde. Und so ein bisschen wie ohne Klima ist alles nichts. Und dementsprechend müssen wir uns jetzt ausschließlich darauf konzentrieren, klimaneutral zu werden. Klimaneutral ist für mich übrigens auch perfektes Marketing, denn das sehe ich wie du, Roberto. Es wird keine Klimaneutralität geben.
Das hat es nie gegeben, das wird es auch nicht geben.
Ja, und selbst wenn man es auf das Menschengemachte reduziert und sagt, okay, also das CO2, was in der Natur vorkommt, das klammern wir mal aus, aber die Klimaneutralität, was unsere Lebensweise, unsere Produktionsweise, unsere Mobilität angeht, die wird es irgendwann geben, weil es sie geben muss. Das ist eine so radikale und meiner Meinung nach auch völlig absurde Vorstellung, die auch komplett an der Realität vorbeigeht.
Naja, es kommt ja auch immer auf die konkreten Sachen an, dass das in Gänze nicht klimaneutral sein kann, da sind wir uns sicherlich einig.
Naja,
Aber
aber das impliziert der Begriff, Jens. Als
naja,
Marketing ist es natürlich ein grandioser Begriff.
da würde ich schon zwischen Klimaneutralität und Klimaverträglichkeit unterscheiden wollen, um ein anderes Wort zu rekrutieren, was hier da immer noch auffällt. Also Jens meint, dass etwas sehr wohl klimaverträglicher stattfinden kann.
Nee, das ging jetzt um
Nein?
CO2-Neutralität. Auch
Ah,
wenn ich
okay.
jetzt, wenn wir jetzt beispielsweise jetzt ans Heizen mit Holz denken, das ist CO2-neutral, rein physikalisch, weil es ein geschlossener Kreislauf ist. Das ist ja nur kein großes Problem. Das ist natürlich jetzt sowas, ein komplexes System wie der Verkehr, dass der CO2-neutral sein kann, das geht natürlich nicht. Das ist vollkommen klar. Aber dass so einzelne Prozesse innerhalb dieses Sektors, dass die auf CO2-Neutralität optimiert werden können, das ist natürlich Fakt. Das geht.
Ja, aber es wird nur nicht kommuniziert, ne? Also es wird von einer allgemeinen Klima- oder
Ja, das
CO2-Neutralität
sind
gesprochen.
genau, da sind wir jetzt beim Thema Religion. Natürlich gibt es da diese Hohepriester, die massiv übers Ziel hinausschießen und die da auch ja Erwartungen wecken, die überhaupt gar nicht erzielt werden können. Da bin ich mit Roberto auch vollkommen eins. Gut, ist halt die Frage, ich meine, das machen wir in anderen Bereichen ja auch, dass wir dann halt ein bisschen zuspitzen, ein bisschen übertreiben, die Ziele zu großzügig formulieren. damit muss man ja vielleicht auch mit reingehen, weil ansonsten hat man keine Verhandlungsmasse mehr. Insofern, das finde ich jetzt nicht so problematisch. Viel problematischer finde ich halt dieses, wenn die Leute wirklich daran glauben, es ist ja letztendlich, da ist ja dann wieder der Glauben, dass die es nicht als jetzt Maximalforderung sehen, über die man verhandeln kann, sondern die es wirklich rein dogmatisch sehen und ja, schon fast extremistisch.
Naja, dieses, wie hießen sie, Extinction Rebellion?
Extinction Rebellion, ja.
Rebellion, die dann, da gab es doch diesen Sprecher, glaube ich, der dann gesagt hat, naja gut, also wenn es ums Klima geht, dann spielt jetzt die Demokratie keine so große Rolle mehr, weil das einfach wichtiger ist. Und das finde ich schon sehr krass, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich meine, dass sowas gesagt wurde. Wisst ihr davon?
Ich habe davon auch gelesen und ich habe aber im Vorfeld schon gelesen, dass das wohl ein ziemlich freaky Typ ist. Muss ich aber auch sagen, die ganze Gruppierung ist schon mehr als sonderbar. Ich bin ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, Jutta Ditfurth zu loben oder ihre Einschätzungen für bare Münze zu nehmen. Sie schießt ja ständig übers Ziel hinaus. Aber da lag sie gar nicht so falsch, als sie diese Gruppierung da angegriffen hat. Das hat schon was ja, Eschatologisches, was Esoterisches auch, was diese Leute betreiben.
Na, weiß ich nicht. Also das habe ich so extrem eigentlich nicht wahrgenommen. Also und jetzt irgendwie ein paar Kreisverkehre zu besetzen, irgendwie, da wird ja so getan, als wenn das...
Das ist nicht das Thema.
Die Zerstörung der Zivilisation. Ja, aber ich meine, das ist ja auch die Argumentation. Ja, also ihr könnt ja gerne fürs Klima sein, aber wenn ihr jetzt irgendwelche Kreise besetzt, also dann ist wirklich mal eine Grenze des
Machbaren. Ja, das ist aber nicht meine Argumentation. Ich finde das ja okay.
Früher haben wir das Springer-Hochhaus gestürmt. Also.
Ja, ich finde das ja okay. Aber ich finde, eine Teestunde, um über das Klima zu sprechen oder eine Schweigestunde einzuführen, um quasi da den Klimawandel anzumahnen, also sorry, da kann ich nichts mit anfangen. Und ich finde, das hat auch nichts Substanzielles, wenn man so einen Quatsch zelebriert. Das hat ja wirklich fast schon kirchliche Qualität.
Ja, gut, nee, das ist Fridays for Future und Greta-Phänomen. Da kann sich der Mainstream, der Spießbürger gut mit anfreunden, weil es ist was nicht wehtut, das ist niedlich, dass die Kinder, dass die ihre Position nicht durchsetzen, weiß jeder. Das ist halt so ein Seitenphänomen, ist halt ganz nett, so wie wenn man jetzt so auf die Straße geht, dass die Robben nicht mehr abgeschlachtet werden. Prima, alles klar, toll, fühlen wir uns besser. Extinction Rebellion geht da natürlich einen Schritt weiter und bringt da die Radikalität mit rein. Und das passt natürlich sehr vielen Leuten dann überhaupt nicht mehr. Das ist nicht mehr die nette Gator, die da mit ihrer Mütze und ihrem, ihrem Ostfriesen-Nerz steht, sondern da wird dann plötzlich schon mal, zumindest in einem sehr kleinen Rahmen, es ist ja nichts Dramatisches, was sie machen, die sprengen ja jetzt hier keine Kohlekraftwerke in die Luft, sondern sie besetzen lediglich ein paar Kreisverkehre und selbst das geht natürlich den Leuten dann schon zu weit. Klimaschutz ja, aber dann doch eher so auf einer sehr abstrakten Ebene. Ich nehme den Jutebeutel und nicht die Plastiktüte. Also ein Unfug halt, ne?
Naja, aber das sagt natürlich schon viel aus darüber, was tatsächlich gesellschaftlich politisch geht oder zulässig ist oder nicht zulässig ist. Denn ich sehe es auch so wie du. Natürlich ist Besetzen von Kreisverkehren irgendwie, das ist in dem Sinne ist, ich meine, es wird tatsächlich als radikal betrachtet, weil das natürlich stimmt. Wenn Zöpfchen Greta irgendwie übers Meer segelt, dann kann man sich darüber streiten, aber im Prinzip tut es niemandem weh. Und wenn ein Kreisverkehr besetzt ist, dann ist das heute schon irgendwie radikal politisch. Und das knüpft ja auch so ein bisschen an diese Geschichten, keine Ahnung, der Steimle zum Beispiel oder der Entzug von Gemeinnützigkeit bei Attac und bei Compact. Ne? Jetzt, ich glaube, noch eine andere Geschichte, noch eine andere Organisation, die sich, glaube ich, Opfer des Nationalsozialismus oder so, die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. Also das ist für mich eine Tendenz, die einfach zeigt, dass wie auch immer Widerstand oder Gegenmeinung, reicht ja eigentlich schon, aussehen mag, die Maßnahmen dagegen sind eigentlich radikaler als die Maßnahmen, die durchgeführt werden. Und das finde ich wirklich erschreckend.
Noch mal ganz kurz, genau ganz konkret dazu, es war vor ein paar Wochen war das, als die Demonstranten in Hongkong den Flughafen besetzt haben und unsere Medien haben gejubelt. gleichzeitig wurde dieser, ich weiß nicht, wie er heißt, der britische Vertreter von Extinction Rebellion, wurde verhaftet, weil er Heathrow mit seinen Leuten dort blockieren wollte. Und das wurde schon als Ökoterrorismus bezeichnet.
Genau.
Und da waren wir alle ganz empört.
Genau.
meine, schöner kann man eigentlich so die kognitiven Unterschiede vor allen Dingen von unseren Medien eigentlich kaum erklären. Also.
Ja. Ich finde es gerade interessant, ihr sprecht jetzt über Extinction Rebellion, über die Besetzung der Straßen und so weiter. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Das ist übrigens auch nicht der Punkt, den Jutta Ditfurth angekreidet hat. Ganz im Gegenteil. Man kann sich vorstellen, dass die sicherlich auch Straßen besetzen würde, hat sie ja auch schon gemacht. Das ist tatsächlich diese ganze esoterische Schiene, die da bedient wird, die da versucht, so eine Art Religiosität einzuführen in diese Debatte mit autonomen Training. Deswegen habe ich vorher danach gefragt.
Autogenes Training. Autonomes Training ist auch mal
was Lustiges. Was habe ich autonomes Training gesagt?
Ja. Autogenes, Entschuldigung. Mollys schmeißen, ne?
Autonomes Training. Entschuldigung. Aber bitte nur vermummt, ja.
Ja. Also, das ist ja eigentlich das, was ich kritisiere und was auch viele andere kritisieren. Das hat schon eine Qualität, die eigentlich mit Vernunftbasiertheit nichts mehr zu tun hat. Die mögen ja nicht ganz falsch liegen bei dem, was sie tun. Aber vernunftbasiert ist anders. Und das sind am Ende diese Leute, die eben dann für Klima oder für Klimaneutralität, für CO2-Neutralität einstehen und glauben, das sei das Minimum, was durchzusetzen sei.
Ja, also wegen der esoterischen Geschichte, ehrlich gesagt, dafür habe ich die zu wenig verfolgt. Das kann ich einfach nicht beurteilen. Also lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Ich weiß nicht, Jens?
Nein, das stimmt. Da gebe ich meine, es kommt ja selten vor, dass ich Roberto so häufig innerhalb eines Podcasts recht gebe, aber da muss ich nicht recht geben. Ja, das ist klar. Aber gut, wir leben halt, ich bin jetzt nicht der Philosoph und finde da jetzt keine schönen Worte für, aber wir leben halt, ja, Gott ist tot, wusste Nietzsche schon. Und gerade eben so die Jugendlichen, denen fehlt da natürlich irgend so ein metaphysischer Anhaltspunkt, an dem sie ihr Leben ausrichten können. Unsere Gesellschaft ist komplett übersichtlich und das haben sie halt jetzt damit gefunden, mit dieser Bewegung, was kein positives Signal ist. Es ist ja auch dieser interne Widerspruch ist das. Es wird immer damit argumentiert, was die Wissenschaftler sagen, ist richtig. Also man zieht sich auf so einem vollkommen rationalen und begründet das mit einem ganz rationalen Standpunkt, geleitet dann aber, was die praktische Umsetzung und auch was die Interpretation angeht, ins Esoterische rein, ins Metaphysische. Das finde ich schon ganz interessant.
Ja, auch ins Irrationale teilweise. Die Forderungen, wie man müsse jetzt sofort aufhören, Auto zu fahren. Und das jedermann, das gibt's ja auch, das hört man ja gar nicht so selten, das ist natürlich irrationaler Bullshit. Ja, das ist so nicht durchzusetzen. Das erzählst du mal irgendjemand, der in Mecklenburg-Vorpommern wohnt und nach Schwerin fahren muss, um zu arbeiten, und der wohnt auf dem Land. Dem erzählst du mal, da darfst kein Auto mehr fahren.
Ja? Also gleich mal, wenn du das als langfristiges Ziel definierst, das ist aber nicht jetzt als absolutes Ziel, sondern als politisches, könnte man ja darüber reden. Das Problem ist bloß, die Leute sind ja dann auch wieder so radikalisiert da drin in ihrem Denken, dass sie das überhaupt gar nicht als Verhandlungsmasse sehen, sondern das wirklich wörtlich nehmen.
Was für mich noch immer interessant ist, es gibt eine Komponente, die eigentlich so gut wie nie stattfindet in der Diskussion. Und ich kann in gewisser Weise verstehen, warum. Weil man sich natürlich als weißer Mensch in der Wohlstandssphäre der Welt oder der Erde das vielleicht nicht erlauben kann oder weil man da ganz schnell in was Falsches abdriftet. Aber ein wesentlicher Punkt unserer Bedrängnis hier auf dem Planeten ist natürlich das Bevölkerungswachstum. Ja? Wir sind 8 Milliarden Menschen. Wir werden 2022, glaube ich, oder 2024, jetzt sind wir 7 Milliarden, oder? So ist richtig, glaube ich. Ja, genau. Und wir werden 8 Milliarden sein in kürzester Zeit. Die zeitliche Spanne zwischen den Milliarden wird immer kürzer. Mittlerweile, glaube ich, ist es so, dass wir alle 12, 13 Jahre 1 Milliarde mehr auf Erden sind. Und jeder von diesen Menschen, die dann neu nachkommen, möchte ja im Grunde ein Wohlstandsmodell haben, wie wir das haben. Ich spreche nicht für einen Hartz-IV-Empfänger, ich spreche gesamtgesellschaftlich, bitte das richtig verstehen. Ja? Aber wie soll das möglich sein? Also ich muss ehrlich sein, ich weiß, dass der Klimawandel stattfindet. Ich wünsche mir was anderes. Ich wünsche mir, dass es besser wird. Ich bin aber absoluter Pessimist. Ich glaube, das kann nicht funktionieren, weil das größte Problem ist, dass wir immer mehr und immer mehr Menschen werden.
Ja. Also, ich denke, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Zunächst mal würde ich aber sagen, die Tatsache, dass jetzt die Fridays for Future-Jugendlichen auf die Straße gehen und das wirklich ja nun über einen längeren Zeitraum auch schon machen und für den Erhalt oder den Schutz des Klimas demonstrieren, finde ich per se erstmal gut, richtig und wichtig, insbesondere wenn man ja der Jugend lange vorgeworfen hat, völlig unpolitisch zu sein. Aber ich denke halt, dass die Bewegung jetzt genügend Zeit hatte, vielleicht, ich könnte jetzt zugespitzt sagen, erwachsener zu werden, aber das würde ich gar nicht so formulieren. Sie hatte Zeit, sich vielleicht mal von der Forderung nach einem CO2-Preis, der jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, seit einem halben Jahr diskutiert wird, vielleicht mal ein bisschen auf eine etwas höhere Ebene zu begeben. Weil letztlich sprechen wir, und das ist ja auch deswegen, freut sich die etablierte Politik ja ein Loch im Bauch. Wir sprechen im Grunde genommen dafür, was jeder Einzelne jetzt tun muss, wie viel Benzin, wie viel Geld er für Sprit zahlen muss und ob er jetzt noch fliegen darf oder nicht und ob er ein SUV fahren darf oder nicht. Das sind alles Diskussionen, die komplett die gesamte Debatte dominieren. Aber über die Art und Weise, wie wir leben, über die Art und Weise, wie wir auch, wie zum Beispiel die Mobilität gestaltet wird, also nicht nur jetzt Autos, sondern auch Schiffsverkehr, Güterverkehr an sich, welche Waren von A nach B transportiert werden über tausende Kilometer, was im Grunde genommen alles Dinge sind, die man benennen müsste und die man auch abstellen müsste, darüber wird in der Breite einfach nicht diskutiert. Und von daher ist so dieses Glaubensbekenntnis, ja, das Klima ist jetzt das Wichtigste und wir müssen uns jetzt um das Klima kümmern, läuft letztlich darauf hinaus, dass wir jetzt aufhören müssen, SUVs zu fahren und zu oft ins Flugzeug zu steigen und mehr fürs Benzin zahlen müssen. Das mögen ja alles Maßnahmen sein, die möglicherweise irgendwie, wie sagt man, richtungslenkend, nein,
Richtungsweisend.
Eine Lenkwirkung haben. Aber dabei wird natürlich komplett wirklich das vergessen, was auf der Ebene ganz oben, auf der Ebene der Wirtschaft, der Industrie, der ganzen Mobilität verursacht wird. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und ich meine, da freut sich natürlich ein Andreas Scheuer ein Loch im Bauch. Der kann dann seine Tretrolle einführen und holt sich drauf einen runter.
Also, wir sind uns alle drei einig, die Zahlen sind ja auch relativ zuverlässig. Der Klimawandel ist da. Er wird sich auch die nächsten Jahre, egal was wir machen, wird es sich verschärfen. Das ist alles bekannt. Und wir reden dann über solche Sachen, wie ob wir uns jetzt hier einen Tretroller holen oder einen neuen SUV, der dann einen Liter weniger verbraucht. Who
Nee, das
cares?
sage ich ja,
Das ist doch.
das sind
Ja.
eben nicht.
Nein, was fehlt dabei aus? Das ist wieder so eine typische eurozentristische Debatte. Wir wohlgenährten, weißen, supermoralischen Menschen denken allerdings wieder mal nur an uns. Wir denken überhaupt gar nicht an diejenigen, die der Klimawandel am meisten treffen wird. Und das sind nun mal die Menschen in den Entwicklungsländern. Und mein Standpunkt ist, wenn wir es jetzt wissen, dass sich das ändern wird, das Klima sich ändern wird. Wir wissen es, dass gewisse Gebiete von Afrika beispielsweise der Trockenheit anheimfallen werden. Wir könnten jetzt da wahrscheinlich wenn wir da ordentlich viel Geld in die Hand nehmen und ordentlich viel Know-how in die Hand nehmen, da könnten wir jetzt die Weichen schon stellen, dass gerade eben diese Länder, die es auf eigene Faust nicht schaffen, dem Klimawandel Herr zu werden oder den Klimawandelfolgen Herr zu werden, so müsste man es präziser sagen, dass wir da jetzt anfangen. Aber diese Debatte findet ja überhaupt nicht statt. Ich habe noch nicht gehört, dass irgendeiner von Fridays for Future ankommen will und in Bangladesch beispielsweise neue Deiche bauen will oder vielleicht sogar mittels Gentechnik für Afrika neue Getreidesorten entwickeln will, die Ernährung dort sichern, selbst wenn weniger Niederschlag kommt. Das sind die Fragen, die mich eigentlich viel mehr interessieren und das sind die Fragen, die überhaupt nicht thematisiert werden.
Die Bevölkerungszahl insgesamt, irgendwie 6 Milliarden, 7 Milliarden, demnächst dann 8 Milliarden, natürlich dazu führt, dass die Klimaproblematik und die Frage tatsächlich, das ist ja die Frage, wie wir, und zwar nicht wir hier in Deutschland oder in Europa, sondern wie wir Menschen leben wollen. Das ist eine globale Frage.
Mein Begriff war aber Klimawandelfolgen. Das Klimawandelfolgenmanagement.
Ja, aber ich glaube, aber das ist ja das Thema. Das ist ja das Thema. Dass FFF da keine konkreten Beispiele gibt, was man denn tun könnte, wie du sagst, Bangladesch, Dämme bauen und so weiter. Das ist ja das Thema. Ich sage ja, das ist eine religiöse Geschichte. Das ist im Grunde nie anders gewesen bei Religionen. Man erzählt am Sonntag in der Kirche, man solle die Armut bekämpfen, aber im realen Leben tut man dagegen nichts. Ja?
Ganz
Da
genau.
war man halt die Krämerseele, die Geld gehortet hat und hat halt für die anderen nichts übrig gehabt. Das ist doch im Grunde gelebte Religiosität. Man predigt etwas, aber das darf auch gar nicht zu konkret sein. Sonst wird es kompliziert und sonst wird es ekelhaft. Ja? Und vielleicht wird es auch ein Stück weit desillusionierend. Also, das ist jetzt meine Perspektive. Ich hätte gerne eine Welt, die klimaverträglicher wäre. Ich würde mir das wünschen. Ich glaube nicht daran. Ich glaube einfach nicht daran, weil wir in einer begrenzten Welt leben. Die Grenzen des Wachstums, wir kennen das alles, das ist auch nichts Neues. Aber das Einzige, was wächst, das ist eine Ressource, der Mensch. Immer weiter. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, und das bekommen wir nicht in den Griff, wie soll das auch funktionieren? Ein-Kind-Politik oder was soll das sein? Verteilen von Kondome, das ist doch alles Quatsch. Werden wir das hier nicht stemmen. Und ich glaube, die Menschheit wird sich darauf einrichten müssen, auf einem wesentlich anderen Planeten zu leben, als den, den wir heute kennen. Ob das schön und gut ist, ich werde es nicht mehr erleben, wahrscheinlich so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin absoluter Pessimist. Ich glaube nicht, dass wir das noch in den Griff bekommen.
Nein, da bin ich auch wieder, schon wieder bin ich bei dir.
Tja, Pessimisten, alte weiße Männer und Pessimisten, was willst du mehr?
Ja, eben.
Ja.
Naja, und das Problem ist natürlich tatsächlich, ich meine, da schließt sich jetzt der Kreis, also von der Verantwortung der Wirtschaft bzw. der Industrie und der Transportwege über Maßnahmen gegen die Auswirkungen vom Klimawandel und möglicherweise Maßnahmen gegen die Explosion der Weltbevölkerung. Das sind letztlich tatsächlich, darauf kann ich mich gerne mit euch einigen, das sind letztlich die wirklich global entscheidenden Fragen. Und wir diskutieren ja seit einem halben Jahr darüber, ob in Innenstädten SUVs verboten werden sollen. Das ist für
Was sie
mich.
sollen, da bin ich auch dafür, mal abgesehen davon. Natürlich wäre das eine
Ja,
sinnvolle Maßnahme.
aber damit ist doch nicht der Weltuntergang
Nein,
beseitigt.
aber das sage ich ja auch nicht, das sagen nur die anderen.
Oder
Ja?
der Spritpreis, also dieser CO2-Preis, der dann irgendwie jetzt 3 oder 7 Cent pro Sprit dann obendrauf, das ist sowieso die normale Wochenendschwankung. Ich weiß gar nicht, was darüber diskutiert wird. Irgendwie ist völlig absurd. Manchmal fahre ich morgens los, da ist das Benzin 7 Cent billiger und abends ist es 7 Cent teurer irgendwie. Also das ist keine politische Maßnahme. Aber es wird sich so dermaßen darauf fixiert, was jetzt alles davon abhängt, dass wir jetzt den CO2-Preis von 10 oder 30 oder 70 oder
Ja, komm, komm.
90 Euro haben.
Nein, da schließt sich ja der Kreis. Das ist ja diese Illusion, die wir uns da selber einreden. Das ist ja auch diese religiöse Komponente.
Ablasshandel letztlich, wenn
Ablass, A, Ablasshandel und B, bei einigen wird es auch tatsächlich so sein, dass die daran glauben.
ja,
Die
weil sie,
glauben,
weil wir der
wenn
Mittelpunkt
jetzt
der
keine.
Welt sind.
Ja, genau. Die
Ja, was
glauben,
auch
wenn jetzt
gut
keine
tut.
SUVs mehr in Berlin fahren und der Sprit nicht 7 oder 10, sondern 30, 40 Cent teurer ist, die glauben, damit stoppen wir dann den Klimawandel. Und deshalb müssen wir uns auch keine Gedanken mehr über Dammbau in Bangladesch und Getreidesorten für Afrika machen.
Nein, und dazu kommt ja noch Elektroautos. Das ist ja das große Thema. Man glaubt dann, dass irgendwann Elektroautos, selbstfahrende Elektroautos in den Städten stattfinden, also zu finden sein werden. Und dann ist ja alles mehr oder weniger CO2-neutral. Wo der Strom herkommt, wie diese Batterien hergestellt werden, hey, darüber reden wir
Ja,
nicht. Das ist viel zu kompliziert.
Roberto, selbst wenn
Roland.
Wer ist denn der Roland?
Der Revolvermann von Stephen King,
Der
glaube
Revolver von Stephen King. Genau. Nein, aber selbst wenn wir das in Deutschland mit einem irrsinnigen Kraftaufwand hinbekommen könnten, ob das jetzt sinnvoll ist, darüber müssen wir jetzt gar nicht mal im Detail sprechen, ist das
Was?
Ganze doch.
Elektroautos meinst du, oder was?
Elektroautos, Elektromobilität. Meinetwegen können wir sogar von CO2-Neutralität sprechen, auch wenn es die nicht geben wird. Vollkommen wurscht. Wenn du das im globalen Maßstab siehst, was wir kleinen Deutschen hier machen, das ist ein Fliegenschiss im globalen
Das
Maßstab.
ist doch das Gleiche, was wir bei der Atompolitik haben. Wir in Deutschland treten aus, was ich selbst
Ja.
befürworte, aber außenrum bauen sie alle Atomkraftwerke. Und wir glauben
Ja.
aber, wir retten die Welt damit.
Dann geh doch mal beispielsweise zur grünen Bundestagsfraktion und mach denen mal den Vorschlag, dass wir über unsere 0,7% Entwicklungshilfe, dass wir beispielsweise Indien halbwegs saubere Kraftwerke dorthin stellen, dass die nicht mehr ihre Kohlekraftwerke, ihre super dreckigen Kohlekraftwerke dort bauen. Das wäre mal so ein Ansatz, der mir vorschwebt, dieser Global Approach nenne ich das jetzt mal. Klimawandel ist ein globales Problem, ein globales Phänomen. Es wird hier aber nur über lokale, teilweise sogar Mini-Lokale, wie SUV-Verbot in einigen Straßen oder Stadtteilen, Maßnahmen nachgedacht. Das ist so, ja, unterkomplex, ne?
Naja, und diese ganze Elektromobilität, das ist ja schon wirklich auch ein Zeichen dafür, dass das Denken, das sich um dieses Thema herum abspielt, das ist so ein Inseldenken.
Ja, aber
wir machen jetzt hier, Elektroautos und wie jetzt die Batterien oder so hergestellt werden und so.
Aber das interessiert uns alles nicht. Ja, weißt du, das ist Inseldenken, das ist genau richtig. Im Silicon Valley funktioniert es doch mit der Elektromobilität.
Ja, Moment, das ist so eine Sache, das kann man sich kaufen. Darum geht es ja, ne? Der Ablasshandel-Gedanke, wenn du ordentlich fleißig bist, ein Leistungsträger, dann kannst du dir ein Elektromobil kaufen. Ich meine, das ist natürlich auch ökologischer, eingeschränkt. Also im Vergleich zu einem anderen Neuwagen ist es sicherlich ökologisch sinnvoller, das ist klar. Ob es Sinn macht, jetzt den alten Wagen zu verschrotten und sich ein neues Elektromobil zu kaufen, das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Aber es ist ein anderes Thema. Das ist auch wieder viel zu viel Klein-Klein. Und dieses Klein-Klein kriegen wir ja jetzt seit einem halben Jahr jeden Tag über die Medien mit. Da möchte ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht drüber unterhalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ganze Klein-Klein kotzt mich an.
Mich kotzt auch an, aber es hat trotz allem natürlich, gerade das Thema SUV, hat schon seine Berechtigung. Ich muss aber sagen, ich bin Städter, Großstädter, weniger aus, muss ich sagen, aus Klimagründen, sondern tatsächlich, ich verstehe nicht, wie sich enge Städte, wo die Straßen sowieso so voll sind, sowas überhaupt erlauben können, solche Mordskarren in die Stadt zu lassen. Das ist für mich ein Punkt. Da ist gar kein Platz für so eine Scheiße. Deswegen gehören die Dinger nicht in die Stadt.
Das mag sein, hier auf dem Land sieht es genau andersrum aus.
Eben. Ja, gut, da könnte man jetzt noch einen Stadtplaner einladen, der hätte vielleicht auch noch ein paar Ideen. Ja, aber dieses
Tesla können es auch lassen. Aber Tesla hat keine Anhängerkupplung und wenn du mit dem irgendwelche Sachen hier auf dem Land transportieren willst, dann bist du auch angeschissen. Also das ist auch wieder so eine elitäre Großstädterdebatte.
Ja, naja, diese Elektromobilität ist ja sowieso eine Geschichte. Also das ist ja das, was Roberto vorhin schon gesagt hat. Das ist dann nicht wirklich durchdacht. Da wird nicht drüber nachgedacht, was das jetzt für Konsequenzen hat oder was das vielleicht für Schadstoffbelastungen geben könnte, sondern, und da kommt natürlich die Politik auch ins Spiel, die ja inklusive VW, der dies und so, die sind ja dankbar auf den Zug aufgesprungen und haben gesagt, okay, wir stellen jetzt auf Elektromobilität um und dementsprechend können wir unser Gewissen reinwaschen. Meine Frau hat vorhin das Wort geprägt, das fand ich sehr bezeichnend in dem Zusammenhang, Elektroautismus.
Ja.
Das trifft es eigentlich ganz gut irgendwie. Also wir sind jetzt wirklich so fokussiert auf diese Elektromobilität und das ist jetzt der Heilsbringer und damit retten wir den ganzen Planeten. Und die Frage, ob vielleicht in Indien nicht nur schmutzige Kraftwerke gebaut werden, sondern ob die Leute da vielleicht auch mobil sein wollen, auf einem anderen Niveau, als wir das hier irgendwie gewohnt sind und dass sie dementsprechend natürlich viel eingeschränktere Möglichkeiten haben, aber eben trotzdem mobil sein wollen, darüber wird nicht großartig gesprochen.
Die wollen mobil sein, die wollen ihren ersten Kühlschrank in ihrem Leben haben oder in ihrer Familie haben.
Klar. Genau.
Das ist das sind so eine Sachen, wie die wir hier unter Luxusprobleme verbuchen, wie meinen nächsten Urlaub. Wenn ich genug Kohle habe, ist klar, dann muss ich nicht in die Türkei oder nach Mallorca fliegen. Dann kann ich natürlich in mein Auto steigen und mir kann Urlaub an der Nord- oder der deutschen Ostsee machen oder sonst wo, was sich ein normaler Mensch überhaupt gar nicht leisten kann, also ein Normalverdiener. Das ist so diese Luxusdebatte. Und dann fahre ich vielleicht sogar noch mit einem Elektroauto hin. Ja, aber das für Leute in Indien, das für die es viel relevanter ist, den ersten Kühlschrank in ihrem Leben zu haben.
Das ist das, was ich vorher meinte.
Angeschlossen werden wollen. Das kommt in der ganzen Debatte überhaupt gar nicht vor.
Ja, hier ist das größte Drama, wenn die Schokoecken im Kühlschrank alle sind.
20% der Menschheit haben sanitäre Anschlüsse. Ja. Alle anderen 80% wollen das ähnlich mit Kühlschrank, vielleicht mit Mobilität, auch irgendwann haben.
Nein, das dürfen die nicht. Das kostet Wasser, das kostet Energie.
Und das ist eben der Punkt. Es werden ja nicht weniger, die das haben wollen. Es werden ja immer mehr. Ja? Diese 20%, die sanitäre Anlagen haben, wir werden ja immer weniger. Wir sterben ja aus. So schlimm ist es nicht. Uns gibt es noch lang genug.
Aber wir sind ja trotzdem das Konsumvorbild. Ne? Ja, die Inder sehen ja, was in Europa abgeht.
Natürlich.
Und die sehen ja unsere Kühlschränke, die dann auch noch smart sind und uns dann auch noch sagen, wann wir was einkaufen müssen.
Die bauen die ja auch. Ne?
Die bauen die ja auch, genau.
Die sehen ja, wenn sie einpacken.
Das ist ja Zynismus pur, wirklich. Ja. Ah, Gott.
Aber die wollen halt dieses Modell auch, mehr oder weniger. Ne? Die Chinesen haben sie ja im Grunde letztlich. Also die wachsen ja da gerade rein. Ja? Da hat aber noch nicht mal annähernd jeder ein Auto. Aber da will jeder ein Auto haben irgendwann. Ja? Das ist im Grunde, deswegen sage ich, ich kann nichts Positives sehen. Ich weiß nicht, wo es herkommen soll. Das wird auf Teufel komm raus, werden wir diesen Planeten an die Wand fahren. Ich bin überzeugt davon.
Eben, und genau deshalb sollten wir uns jetzt, das ist ja mein Pepitum, deshalb müssen wir uns deshalb sollten wir uns jetzt, wo vielleicht noch genügend Zeit ist, Gedanken halt um diese Klimawandelfolgen machen.
Also ich glaube nicht, dass genügend Zeit ist. Ich glaube, das wäre gewesen vor 40, 50 Jahren, wo wir vielleicht 3 oder 4 Milliarden waren, da hätten wir es vielleicht noch in den Griff bekommen. Jetzt, glaube ich, ist es fast schon zu spät. Also ich bin eigentlich überzeugt, dass es zu spät ist.
Dann kannst du dich auch hinlegen, Roberto.
Nein. Versteh mich hier falsch. Das bedeutet nicht, dass man nichts machen soll. Denn die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Das gilt auch hier. Ja? Natürlich muss man was machen. Nur bin ich nicht positiv genug gestimmt, um zu sagen, ich glaube, dass das Erfolg hat. Die Menschheit bleibt. Es wird sich schon sehr verändern für den Menschen auf der Erde. Das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass die Menschheit sich da einrichten wird. Ich meine, schau, auf jedem Kontinent leben Menschen. Sogar in Eis ist Kälte haben Menschen überlebt. Auch das werden wir irgendwie bekommen. Nur werden wir dann keine 8 Milliarden, 9 oder 10 Milliarden mehr sein. Wir werden weniger werden. Aber die Menschheit stirbt auch nicht von heute auf morgen aus, wie das diese Esoteriker meinen. Das glaube ich nämlich auch nicht. Aber ich denke, es wird sich schon sehr verändern, aber es wird nicht zum Positiven laufen. Trotzdem muss man es machen.
Naja, okay, gut, habe ich verstanden. Also gut, die Menschheit bleibt, stimmt natürlich bis zu einem gewissen Punkt, weil die Menschheit bleibt natürlich nicht auf Dauer. Nichts, niemand bleibt, aber das nur mal am Rande. Jens hat, glaube ich, meiner Meinung nach wirklich den entscheidenden Punkt angesprochen. Und das ist tatsächlich das Umstellen jetzt auf, was weiß ich nicht, mehr oder weniger klimaneutrale Mobilität, Lebensweise und so weiter, Energieerzeugung und so, das kann man natürlich alles machen und das muss man sicherlich auch alles machen und das muss man auch perspektivisch sehen und wirklich durchdenken, anstatt jetzt zu sagen, ja, jetzt machen wir Elektroautos irgendwie, vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die man im Zeitraum von 5, 10, 20 Jahren entwickeln kann oder so. Viel wichtiger sind tatsächlich die Maßnahmen, um wirklich die Folgen abzufedern. Das ist schon richtig. Und um darüber hinaus, Jens, du hast vorhin das Beispiel mit dem Drecksschleuderkraftwerk in Indien gebracht, stattdessen zu sagen irgendwie, okay, jetzt machen wir mal Wirtschaftsentwicklung und machen mal irgendwie technologische Hilfe und sorgen dafür, dass natürlich zuallererst bei uns, aber dann eben auch in Indien und wo auch immer, dann eben Kraftwerke gebaut werden können, die insgesamt dem Klima einfach weniger schädlich sind. Aber das sind ja Maßnahmen, die genauso wenig geplant sind, wie jetzt zum Beispiel den Schiffsverkehr zu reduzieren oder so. Also allein, was das an Auswirkungen hat, darüber spricht kein Mensch. Auch bei den Fridays for Future spricht kein Mensch darüber. Das ist so das,
das machen sie schon.
Okay, na gut.
Also Stichwort unter dem Stichwort Regionalität, also regionale Wirtschaftskreisläufe.
Ah, okay.
Ist das schon ein Thema.
Okay, gut. Dann streichen wir das aus dem Protokoll. Aber insgesamt der Blick wirklich auf die, ich sag jetzt mal, größeren Zusammenhänge, das soll ja gar nicht bedeuten, dass jetzt die Idioten nur die kleinen Dinge sehen oder so. Aber das ist das, was ich vorhin schon meinte, dass ich langsam dann von so einer Bewegung wie Fridays for Future auch erwarten würde, okay, dass sie sich, genau wie die Wissenschaftler ja übrigens, die sie so anhimmeln, dass sie sich irgendwann dann auch mal Gedanken darüber machen, okay, wie sind denn jetzt eigentlich die größeren Zusammenhänge? Und das kann ich ehrlich gesagt nicht unbedingt
sehen. Das sind Jugendliche, an die habe ich keine gesteigerten Erwartungen. Von den Leuten, die dahinter stehen, also nicht die dahinter stehen, das ist falsch.
Die Wissenschaftler selbst, von mir aus auch. Wobei ein Lesch das ja durchaus schon anspricht. Ich glaube, ich muss da gerade ein bisschen zurückrudern.
Lesch spricht das an, die Klimaforscher selber, aber na gut, die sind halt in ihrer eigenen Wissenschaft gefangen. Und die Politik stochert rum wie ein Blinder im Nebel. Also eigentlich sollte in einer idealen Demokratie sollte die Politik ja jetzt die Debatte führen und die Leitlinien vorgeben. Aber genau das findet ja überhaupt nicht statt.
Ja, das finde ich gut. Lass uns mal zum Abschluss noch über die Politik sprechen. Das haben wir nämlich tatsächlich noch gar nicht gemacht.
Ja, also ich würde jetzt auch den einzelnen Beteiligten da keinen Vorwurf machen. Klimaforscher, der ist fürs Klima zuständig. Der ist jetzt nicht für irgendwelche gesellschaftlichen Fragen zuständig. Die Kinder von Fridays for Future, die machen ihr Ding, finde ich ganz in Ordnung. Extinction Rebellion, die bringen da ein bisschen Radikalität rein, ist ja auch nicht schlimm, aber die Intellektuellen der Gesellschaft versagen meines Erachtens auf bei dieser Thematik komplett, die Politik versagt komplett. Das ist so mehr das Problem, ne?
Ja, definitiv.
Naja, Politiker gucken natürlich schon auch, was sie, wie sie Wählerstimmen generieren. Und 4 Jahre, 5 Jahre in manchen Ländern ist so die Zeit, die sie im Auge haben müssen. Das ist auch ein Riesenproblem. Das ist vielleicht auch, um jetzt den Bogen zu spannen, vielleicht auch ein bisschen das, was dieser Typ von X-Art meinte. Also, dass Demokratie schwierig ist, um solche Krisen Herr zu werden. Ich sehe das nicht so, aber ich glaube, es gibt einfach keine Alternative dazu. Aber
Das sehe ich schon. So guckt der China an. China ist ja, was Umwelttechnologien angeht, Weltmarktführer.
Richtig, aber du möchtest nicht das chinesische Modell für uns haben.
Nein, es war jetzt nur auf ein
langfristiges
Problem bezogen. Auch, was du gerade vorhin angesprochen hattest, Bevölkerungskontrolle, ist in einer Demokratie unmöglich. China hat vorgemacht, wie es geht. Ich will nicht mit denen tauschen, aber
das sind du hast recht, natürlich.
Naja, die Demokratie hat natürlich das Problem, das erlebt man ja jetzt auch, um ganz kurz mal irgendwie den Begriff der Digitalisierung irgendwie anzusprechen, Robotisierung, Automatisierung und so. Die demokratischen Prozesse sind natürlich, was durchaus zuweilen auch ein Vorteil ist, das will ich jetzt gar nicht so absolut sagen, aber sie ist extrem langsam. Sie ist super, super langsam. Es dauert ewig, bis Prozesse wirklich mal angestoßen werden. Und wenn dann natürlich noch, wie jetzt speziell in unserer Demokratie, da unterschiedliche Kräfte, irgendwie die FDP zum Beispiel als Neoliberalismus pur, und dann hast du die SPD, die jetzt aktuell gerade wieder mal ein bisschen soziale Gerechtigkeit irgendwie für sich erkennt. Wenn die dann miteinander in den Dialog oder in den Streit treten, dann dauert das ewig, bis die mal irgendwas entschieden haben. Und bei dieser ganzen Klimadebatte konnten sich natürlich unsere demokratischen Politiker insofern gut positionieren, als dass sie zumindest oberflächlich das Gefühl vermitteln konnten, ja, wir müssen jetzt ganz schnell was tun. Und wir sind bereit, jetzt ganz schnell was zu tun. Merkel sagt dann, ja, wir haben den Schuss gehört irgendwie und die Jugendlichen, die haben uns die Augen geöffnet und dementsprechend müssen wir jetzt ganz schnell was tun. Wir können aber davon ausgehen, dass sich zum Beispiel der CO2-Ausstoß weltweit oder beziehungsweise reduzieren wir es mal auf Deutschland, Ende 2020 nicht oder nicht wesentlich reduziert haben wird, weil sich nämlich faktisch überhaupt nichts tut. Aber es ist eine großartige Bühne, um sich zu präsentieren. Und Merkel hat es ja von Anfang an sehr geschickt gemacht, dass sie dann gleich Verständnis hatte und die Fridays for Futures gelobt hat. Irgendwie, da haben ja andere Politiker noch gesagt, da hat Lindner noch gesagt, ja, überlass das mal den Profis. Da war Merkel so weit und so pfiffig, strategisch klug, um zu sagen, ja, ihr habt recht, wir müssen was tun. Und außer Lippenbekenntnissen passiert natürlich nichts, aber das kommt unheimlich gut an.
Naja, es war natürlich von Anfang an eine Bekenntnisgeschichte und Politik und Religion, das geht immer ganz gut.
Ja.
Wenn natürlich Fridays for Future ganz klare, konkrete politische Vorschläge gemacht hätte, dann wäre es problematisch geworden.
Ja, sehe ich auch so. Also die Politik hat's strategisch, marketingmäßig, PR-mäßig, ist sie mit der ganzen Nummer gut umgegangen, das kann man nicht anders sagen. Und ich meine, der CO2-Preis, der wird, wenn da nicht wirklich noch erheblich was passiert, vielleicht die Sozialdemokratie tatsächlich ihre soziale Ader entdeckt, wir Neuwahlen bekommen und dann irgendwann eine neoliberale Regierung abgewählt wird, wenn das nicht passiert, und ich fürchte, das passiert nicht, dann können sie sich wunderbar auf dem, was sie jetzt irgendwie verbal nach außen tragen, können sie sich super ausruhen. Also super gemacht.
Ja. Andererseits glaubt ihr nicht, dass das Thema bald auch schon wieder durch ist? Ich meine, momentan ebbt das ja schon wieder ab.
Ja, ich glaube schon auch. Ich glaube auch. Aber das ploppt irgendwann wieder auf. Ich meine, das ist ja auch, man tut ja so, Greta habe dieses Thema quasi forciert. Das ist doch ein uraltes Thema. Das ist doch nichts Neues. Jetzt hört doch mal zu. Das haben wir
überhaupt nicht.
Vor 40 Jahren haben wir schon drüber geredet. Und also nicht ich, aber meine Vorgänger, wenn man so will. Das ist im Grunde.
Also Tom und ich.
Ja, genau. Die alten Männer. Und im Grunde habt ihr es versemmelt.
Ja, wir sind schuld.
Na gut, wobei Greta natürlich auch ganz gut, jetzt kommen wir sozusagen wieder zum Ausgangspunkt zurück, von wegen Religiosität. Greta passt natürlich ganz gut in diese Heiland-Mentalität irgendwie. Das ist ja schon, ja. Also ich bin ihr sehr zugeneigt, das wisst ihr. Und das bleibt auch so. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass so eine Art Gretaismus irgendwie ausgelöst wurde und dementsprechend eben auch die Greta-Freunde und die Greta-Feinde ja wirklich bis aufs Messer mit Morddrohungen und Vergewaltigungsszenarien und so weiter. Das ist ja unglaublich, was da im Zusammenhang mit diesem 16-jährigen Mädchen irgendwie alles abgegangen ist, inklusive wirklich böser Cartoons und solcher Geschichten. Und das hat natürlich auf beiden Seiten durchaus auch was Religiöses.
Man hat beim alternativen Nobelpreis hat irgendeiner den Vergleich gezogen und hat gesagt, das sei die Jeanne d'Arc der Klimadebatte. Ich finde, das ist überhaupt kein Lob. Also Jeanne d'Arc war schon eine sehr komische Gestalt, die Stimmen gehört hat, die wahrscheinlich heute, würde man sie untersuchen, vielleicht unter Schizophrenie leiden würde. Das unterstelle ich Greta nicht, das möchte ich gleich nochmal nachschieben. Aber natürlich war diese Schizophrenie dann mit der Religiosität, das war eine ganz giftige Mischung seinerzeit. Ich finde, das ist kein Lob, wenn man einem jungen Mädchen heute sagt, sie sei die Jeanne d'Arc von irgendwas.
Ja gut, wenn man jetzt über Jeanne d'Arc nichts weiß, dann kann man das machen, weil sie ja offiziell als Heldin irgendwie verehrt wird und dass sie irgendwie Stimmen gehört hat und so weiter.
Ja,
das ist wahrscheinlich allgemein auch nicht bekannt, aber es ist ja so eine
Vergöttlichung. Man an, wenn man was weiß drüber und nicht, wenn man nichts drüber weiß.
Ach gut, aber es ist ja letztlich tatsächlich so eine Art Vergöttlichung.
Ja.
Und deswegen Gretaismus. Also das arme Ding, das kann ja nun wirklich am allerwenigsten dafür. Also keine Ahnung, was da im Hintergrund gelaufen ist und wie sehr da PR-Interessen eine Rolle gespielt haben. Ich vermute jedenfalls, für Greta selbst wird das nicht so gewesen sein und ist es auch heute nicht. Aber Jens hat schon recht oder ihr habt schon recht. Das ist eine Frage. Ich meine, wann habt ihr das letzte Mal was über Greta gelesen? Keine Ahnung, vor ein paar Tagen war sie mal wieder mit dem Segelschiff unterwegs. Ja, ist sie mit dem Segelschiff irgendwo angekommen oder so, ne?
Ja, irgendwie sowas, ja. So, ohnehin so ein Thema, was ich mittlerweile wegschiebe. Also ich meine, du kriegst 815 Klimatexte pro Tag irgendwo geliefert und kannst alles Mögliche lesen. Und zu Greta gibt es dann nochmal gesondert 300 Texte. Also ich muss sagen, Leute, das brauche ich einfach nicht. Da ist mir meine Zeit
aber
dann
auch. Das ist ja genau das Problem. Andauernd kriegen wir werden mit Greta, werden wir bombardiert. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, das ist halt was Schönes, ne? Das wärmt das Herz.
Kindchenschema auch
und vor allen Dingen, man muss sich nicht wirklich mit irgendwas Ernsthaftem beschäftigen. Wenn es jetzt um solche Sachen geht, wie, keine Ahnung, Dürreschäden. Neulich war auf den Philippinen, Zyklon an Land gegangen. 1000 Tote, gigantischer Schaden, wahrscheinlich auch eine Folge des Klimawandels. Das sind so Sachen, die gucken man nicht so gerne, das ist nicht so schön. Dann lieber das nette kleine Mädchen, wie es uns die Leviten liest. Und wie gesagt, wir trennen dann ordentlich den Müll und nehmen den Jutebeutel. Und vielleicht kaufen wir uns auch irgendwann mal, wenn wir es leisten können, ein Elektromobil. Und dann sind wir ja auch welche von den Guten. Das ist so ein Verdrängungsmechanismus. So.
Amen, möchte ich das sagen.
Ja,
Amen.
Ich habe das jetzt auch schon fast als Schlusswort eingeordnet, irgendwie. Zu der Frage der Lösung haben wir eigentlich schon durchaus was gesagt, ne? Also der möglichen Lösung. Also,
wie wär's denn mit einer Einschätzung? Was glaubt Jens?
Ja,
ist das noch zu wuppen?
Eine Einschätzung finde ich gut, ja.
Ja, was heißt, ist das zu wuppen? Das ist jetzt so eine digitale Antwort.
Mach's 1, kurz, 0, nein, ja, nein, nein. Du hast da ganz kurz am Reißen. Sehr schön. Das soll ja nur eine Kurzeinschätzung sein.
Ja, du willst mich auf eine Ja-Nein-Antwort drängen?
Nein, du darfst nein, machen wir eine offene Frage draus, auf jeden Fall.
Nein, das wurde ja aus der Diskussion jetzt auch klar, das ist ein Thema, das uns über Generationen noch begleiten wird. Ich hoffe, dass es irgendwann an Substanz gewinnen wird. Bin dabei momentan sehr skeptisch, muss ich sagen. Vielleicht wird es irgendwann mal in 20, 30 Jahren, kommt dann die Substanz, wenn es wahrscheinlich dann schon zu spät ist, aber vorher auch nicht.
Okay, soll ich jetzt?
Vielleicht unsere Gesellschaft ist auch gar nicht reif für solche Themen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, dann versuche ich jetzt mal. Genau, die Gesellschaft ist noch gar nicht reif für solche Themen. Also ich glaube tatsächlich, ein wirkliches Umdenken wird meiner Meinung nach erst stattfinden, wenn man auch das Wirtschaftssystem insgesamt auf den Prüfstand stellt. Und das wird ja nicht getan, beziehungsweise wenn jemand einen Kreiselverkehr besetzt, dann heißt es schon, dass das ganz, ganz schlimm ist und dass man das ja gar nicht tun darf. Aber im Grunde genommen muss man das Wirtschaftssystem sowohl Gott, unser Wirtschaftssystem als auch das halt mal einfach einen Augenblick den Rand, dann kann ich das kurz ausführen. Es ist einfach so, dass die Art und Weise, wie wir leben und wie wir wirtschaften, steht im kompletten Widerspruch zum gesamten Thema Klimaschutz. Und solange da sich kein Bewusstsein entwickelt, wird da auch nichts wirklich passieren. In dem Moment, wo genügend Profite mit Umweltverschmutzung gemacht werden, werden die Profite weitergemacht und die Umwelt wird weiter verschmutzt, nach wie die Sintflut. Das ist so, da bin ich mir ziemlich sicher. Also da bin ich sehr...
Schönes religiöses Sprichwort.
Ja, von mir aus. Also da bin ich sehr pessimistisch. Roberto, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen Sonne reinbringen.
Ich habe es ja schon ein paar Mal angerissen. Also ich glaube, Tom hat schon recht. Ich würde es nur konkretisieren. Ich glaube, der deregulierte Kapitalismus wird sich nicht ändern, dass da irgendeine Weltrevolution ausbricht und wir sind plötzlich irgendwie... Nennen wir es mal sozialistisch. Das sehe ich heute nicht. Dazu sind die Vorzeichen ganz andere als vor 100 Jahren noch. Ich glaube, dass wir unter den gegebenen globalen Strukturen keine Veränderung erleben werden. Und damit meine ich, und das ist etwas, was ich mir nicht wünsche, was ich aber glaube, es würde sich was verändern nach dem Dritten Weltkrieg. Aber nicht so.
Wow. Da nennt man mal mein Statement. Pessimistisch
hier. Nein, also ich wünsche mir das nicht und ich weiß auch, dass das immer ganz gern verdreht wird. Das ist nicht das, was ich möchte. Aber wenn ich realistisch bleibe und das einschätzen möchte, glaube ich, es braucht eine dermaßen niederliegende Wirtschaft und das global gesehen, um das überhaupt nochmal neu anzugehen. Ich glaube, aus dem jetzigen Zustand heraus wird sich nichts verändern, dass wir sagen können, wir werden irgendwann einen Planeten haben, der im Einklang mit uns Menschen ist oder andersherum, wie man es auch nennen will. Das wird nicht stattfinden.
Naja, wobei, wenn das stimmt, was du sagst, dann werden wir wahrscheinlich vorher noch den eleganten Umweg über Diktaturen und autokrate Systeme machen. Also.
Das befürchte ich leider auch.
Ja, da haben wir ja wirklich, Jens, hast du vielleicht noch was Optimistisches? Jetzt wird es ja ganz duster.
Ja, ich bin so verwirrt hier von euren Phrasen. Also, wenn wir hier bei dieser Fußballsendung wären, also ihr müsstet so viele 5-Euro-Stücke oder Scheine ins Phrasenschwein reinschmeißen, Wirtschaftssystem und bab, also eure Schlussworte haben mich geschockt.
Ja, sowas schreibst du 2 bis 3 Mal auf den Nachdenkseiten.
Also Wirtschaftssystem, mach mal eine Suche. Das Wort Wirtschaftssystem habe ich noch nie benutzt. Kapitalismus schon gar nicht.
Jens, ich habe dein Lachen sehr wohl vernommen, als du das als Tom das gesagt hat, und ich wusste auch warum, weil das dieses ewige Kapitalismus-Bashing ist. Wir sind uns ja auch beide einig, das haben wir auch schon mal besprochen, dass wir durchaus Kapitalisten sind. Dazu stehe ich auch. Du wirst das öffentlich vielleicht gar nicht sagen, weil du dir Hosen voll hast. Aber
wieso das denn?
Das unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Jetzt lass das einfach mal dastehen. Ja? Aber deswegen sagte ich ja auch, deregulierter Kapitalismus. Ich glaube schon, dass wir eine Art Kapitalismus haben werden. Aber da braucht man schon das Primat der Politik, die sich auch traut, das in den Griff zu bekommen und Ordnung herzustellen. Denn das ist das Riesenproblem. Wir haben eine Ökonomie ohne Ordnung.
Naja gut, ich denke, darauf können wir uns 3 vielleicht einigen. Holla, vielleicht sogar Jens und ich, dass der deregulierte Kapitalismus auf jeden Fall maßgeblich daran beteiligt ist, dass das Ganze mehr oder weniger den Bach abgeht.
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Überhaupt
gut,
nicht.
Dann sing jetzt nochmal ein Hohelied auf den deregulierten Kapitalismus. Ich will hier nichts googeln, erzähl mir was, ich will nichts googeln.
Ich weiß. Dann Google halt nicht. Stichwort Tonnenideologie im in der Sowjetunion beziehungsweise im Comic-Con. Das hat überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Nachhaltigkeit und deregulierter Kapitalismus, das sind jetzt keine Widersprüche. Ein anderes System ist per se nicht nachhaltiger als der Kapitalismus oder als ein deregulierter Kapitalismus.
Ah, dann haben wir ja kein Problem.
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Wir leben natürlich schon in einem System, das, ja, Krabben nach Marokko fährt zum Poolen und so weiter. Das sind ja diese Standardbeispiele.
Ja,
also ich glaube schon, dass der deregulierte Kapitalismus eine gewisse Regionalität gar nicht mehr zulässt, weil man natürlich immer nach der billigsten Variante guckt. Das kann man aber verteuern. Und dann sind wir bei der Regulierung.
Ja, gut, das ist klar. Das ist richtig. Ja, logisch. Ja. Okay, so gesehen, das ist richtig. Ja.
Das meine ich damit. Mir ist schon klar, dass es... Also da muss man bloß in den Osten der Republik schauen. Also ich meine, der real existierende Sozialismus oder Kommunismus in der Sowjetunion, das waren bestimmt keine nachhaltigen Systeme, ganz im Gegenteil.
Ganz im Gegenteil eben.
Ja, super. Also,
ja.
Ja. Sind wir uns einig?
Ja. Wir wissen so viel wie vorher und haben nichts verändert.
Ja, ich bleibe dabei, das Wirtschaftssystem ist das Problem und der deregulierte Kapitalismus ist auch das Problem. Da kann Jens sich jetzt in den Schlaf lachen, wenn er will. Das ist mir scheißegal.
Kurze praktische Frage. Dieser Podcast dauert eine Stunde. Wie viel CO2 verursacht das?
Total wenig, weil wir das hier virtuell machen. Wären wir jetzt alle nach Berlin geflogen und hätten dort dann noch für 500 Zuschauern das gemacht, dann wäre das wirklich problematisch.
Das aber stimmt, so viel aber trotz
so allem kriegt er das gut.
Ja, trotz allem ein bisschen CO2 verursacht, das für so viel heiße Luft noch dazu. Wir hätten vielleicht lieber gestiegen.
Ich habe ja über den grünen Stromanbieter Lichtblick, der sitzt hier in Hamburg, und über den habe ich einen CO2-neutralen Server organisiert für den heutigen Abend.
Hast du ein gutes Gefühl, Tom? Ja, ein gutes Gefühl.
Genau, und der wird mit E-Batterien aus dem Kongo angetrieben. Nee, warte mal, jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Also, keine Ahnung, was wir verbraucht haben. Aber in der Tat weniger, als wenn wir jetzt zueinander geflogen wären, uns ins Studio gesetzt hätten und da womöglich noch irgendwie teuren Whisky gesoffen hätten oder so. In diesem Sinne, ja. War extrem optimistisch. Ich denke, es ist auch schön für Menschen, die jetzt einfach mit einem guten Gefühl ins nächste Jahr rutschen wollen, dass sie sich einfach unseren Podcast mal anhören. Denn ich meine, also das war schon ganz großes Kino, was wir hier abgeliefert haben. Und mir geht's jetzt richtig toll. Mir geht's richtig gut.
Weil du deine Phrasen wieder loswerden konntest.
Weil ich meine Phrasen loswerden konnte, weil ich mir kein SUV leisten kann und weil ich Angst vorm Fliegen habe. Und das ist ja auch schon mal schön, ne? Ansonsten bin ich für die Einführung der Vermögenssteuer, den Mindestlohn
auf... Weil du kein Vermögen hast.
Genau, den Mindestlohn auf 15 Euro erhöhen, das finde ich auch so grotesk. Seit, ich glaube, 4 Jahren wird darüber gesprochen, dass der Mindestlohn 12 Euro sein müsste. Also meiner Meinung nach müsste er mindestens 13, 14 oder 15 inzwischen sein, so inflationsbereinigt und so. Aber Jens, naja, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Jedenfalls, es war ein toller Podcast und ich glaube, dass es allen, die uns zugehört haben, danach tierisch Spaß gemacht hat und deutlich besser geht danach, weil wir natürlich Möglichkeiten aufgezeigt haben, wie die Menschheit noch ein bisschen später aussterben kann als ursprünglich geplant.
Alleine das ist nicht unsere Aufgabe, die Menschheit zu retten oder Optimismus zu verbreiten. In dieser Tradition sehe ich mich dann doch nicht.
Ach, ich dachte, das wäre jetzt der Job gewesen heute Abend.
Nein, da hast du dich getäuscht.
Ah, fuck.
Wenn du dachtest, dass das der Job sein soll, dann hast du aber ganz schön versagt.
Ja, ist auch wieder wahr. Na gut, dann sage ich jetzt gar nichts mehr. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei unseren geschätzten Zuhörern, freuen uns auf die Kommentare und natürlich auf die positive Grundstimmung, die im Kommentarverlauf sicherlich zutage treten wird. Jens, Roberto, herzlichen Dank. Es war toll, war ein super Klima. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Aufgezeichnet haben wir am 9.12. übrigens. Und demnächst wird dann auch publiziert.
Yippie.
Juhu. Tschüss. Ja, genau. Auf Wiedersehen. Hören.